Nee, du kannst ja, was haben Stiefel mit Schallplatten zu tun? Kann man ja auch fragen.
Boah, hört sich an wie so ein blöder Witz, ey. Sofort.
Aber nicht von mir.
Nee, nee, das ist auch von mir, weil ich gerade meinen Mund geöffnet habe. Und damit herzlich willkommen zu Papa erzählt aus der Musik. Hallo Papa.
Hallo mein Sohn.
So, du willst also über Stiefel reden?
Ja, hast du mich in den letzten Tage mal gefragt.
Ja, das war aber privat.
Ach so. Nee, über Stiefel nicht, über die Bootlegs.
Genau, wir haben schon so oft
das Wort Bootleg benutzt.
Genau, und ich habe so oft erklärt. Jetzt habe ich mir gedacht, komm, wir sind jetzt mittlerweile so weit, dass wir auf andere Folgen anspielen mit irgendwelchen Sachen, über die wir reden. So, warum machen wir da nicht draus, wenn wir sowieso über Bootlegs reden, kann ich alle Leute zur Bootleg-Folge schicken, die wir jetzt machen.
Ja, ist ja viel vorgenommen.
Naja, also du hast ja die Recherchearbeit gemacht, ich habe ja überhaupt keine Ahnung davon, ich habe mich ja total zurückgehalten dabei. Das heißt, heute ist wieder Papa erzählt aus der Musik dran und nicht Papa, Nico kommentiert mit oder so.
Papa ist gut.
Papa.
Aber das ist ein Thema, das ist wie immer ein riesiger Berg, den wir nur ankratzen können. Hab ich dann auch mal nachgeschaut, woher der Name Bootleg überhaupt kommt.
Genau, das war eine der Fragen.
Ne, das war Bootlegs, also Stiefel. In England wurden damals Sachen in Stiefeln geschmuggelt. Also Bootlegs sind Schmuggelware praktisch.
Also okay, also dieses Boot bezieht sich wirklich auf Boots wie Stiefel.
Ja.
Ah ja.
Was sie jetzt da geschmuggelt haben, das habe ich jetzt auch nicht nach, aber irgendwie war das halt so.
Ja, ne, was man halt so macht so.
Ne.
Also Bootlegs sind im Prinzip Schmuggelware, also nicht nur musikbezogen, sondern auch, keine Ahnung, was gibt es sonst noch, also hier in der Grenze, kennt man ja mit Kaffee und so.
Und ich nehme an, das haben die jetzt dann dieses Wort übernommen, weil ja diese Schallplatten, über die wir jetzt reden, die konnte man halt nicht im normalen Geschäft kaufen. Die wohnen außerhalb, in finsteren Ecken, sagen wir mal, verteilt. Oder unter der, was sagt man immer so schön, unter der Ladentheke.
Ja, genau, deshalb war mein Code-Opener ja Vorschlag ja so hier, ey, hast du Lust irgendwie, Bob Dylan 1966 live? Ne?
Ja, das ist aber schon guter Einstieg mit Bob Dylan.
Weil hatten wir ja auch mal drüber geredet gehabt in unserer Bob Dylan-Folge.
Ja, weil nämlich, wenn ich so nachgeschaut habe, ist das natürlich so, dass Bob Dylan und die Beatles und danach die Stones und so weiter, also diese großen Künstler, die auch Geld bringen, in Anführungsstrichen, die auch gefragt sind, die haben natürlich auch die meisten Bootleg-Schallplatten. Raubpressung, sagen wir mal Raubpressung.
Macht Sinn, ja.
Ne? Also muss man erstmal unterscheiden. Es gibt Live-Aufnahmen und aus dem Studio Sachen.
Mhm.
Ne? Live-Aufnahmen kann man sich ja vorstellen. Konzert, man nimmt einen Tonband mit oder einen Kassettenrekorder, schneidet das mit, vielleicht auch für sich selber.
Und da habe ich mich immer gefragt, wie das aussieht. Also ich meine, heute kannst du ja, nimmst dein Handy mit, filmst, das fällt ja überhaupt nicht auf. So in der Richtung, Sachen landen ja auch bei YouTube, ist ja streng genommen ja dementsprechend eigentlich auch ein Bootleg. Ist ja eine Aufnahme, die nicht offiziell erscheint und sowas, die werden dann auf YouTube und sowas geballert. Also hatten wir kurz im Vorgespräch gehabt, dass ja eigentlich, um das schon mal vorwegzunehmen, Bootlegs ja heute eigentlich alles über YouTube ist. Du hast ja irgendwelche also Aufnahmen von irgendwas.
Man kann sagen, wenn es sagen wir mal, ein Konzert ist von einer Band,
ja,
dass man bei YouTube reingucken kann und wenn es auch nur Ausschnitte sind, das sind praktisch dann die heutigen Bootlegs.
Genau. Und das ist ja heute einfach. Aber wenn ich jetzt überlege, ich meine, ich kenne dein altes Tonbandgerät.
Ja, so, aber
ich meine, da musst du mit dem Ding reingegangen sein, Mikrofon und in die Luft halten. Und dann,
ja, ich habe die Frage auch erwartet, aber ich habe selber keine Erklärung. Kann ja nicht anders gewesen sein.
Ja, ich meine, wir hatten in dem einen Bob Dylan-Film, Anfang diesen Jahres rauskam, da gab es ja auch so eine Sequenz, da war irgendwie so ein komisches Konzert in der Kirche oder sowas, da saß ja jemand mit einem Tonbandgerät, da habe ich ja schon zu dir gesagt, guck mal, ein Bootlegger.
So, ja, ne? Also.
Und es gibt so eine schöne Anekdote von irgendjemandem, der mit Helge Schneider zusammenarbeitet, also was die Veröffentlichung von alten Sachen angeht. Die haben sich, glaube ich, auch kennengelernt, weil er eigentlich damals mal wirklich in der ersten Reihe gesessen hat mit einem Tonbandgerät oder mit einem Aufnahmegerät und hat dann das Konzert aufgenommen. Und wurde auch direkt von Helge Schneider angesprochen. Ja, wenn ihr nachher irgendwie eine Erinnerung von diesem Konzert hier haben wollt, dann geht zu dem Typen da vorne, der nimmt gerade auf oder sowas.
Ja. Nee, aber das kann nur so gewesen sein. Ich weiß es auch nicht. Das Einzige, was noch sein könnte, dass der Künstler selber die Sachen übers Mischpult aufgenommen hat, um vielleicht später mal eine LP rauszumachen oder für sich selber. Und das halt irgendwie angezapft wird. Aber ich habe da keine Ahnung von. Da bin ich ja, ganz ehrlich. Ja. Das, also ich kann mir höchstens vorstellen, also live dann, weil ja die Aufnahmen, wenn man sich die anhört, sind natürlich nicht die besten. Man hört auch viele Zuschauer reden nebeneinander und so.
Och, Margaret, hast du heute von dem Heinz Müller oder so gehört? Ja. Ach, der.
Oder der Applaus ist oder die Hintergrundgeräusche sind lauter als die Musik. Aber die Sachen, das gibt ja auch Studioaufnahmen, die auf dem schwarzen Markt erschienen sind.
Ja.
Zum Beispiel, einfachste Beispiel ist immer, eine Band nimmt ein Lied 3-4 Mal auf, das Beste wird genommen, aber den ersten Take, der erscheint auf Bootleg.
Ja.
Oder die erste Probeaufnahme.
Ja.
Wie die jetzt daran gekommen sind, das ist für mich wirklich ein Rätsel.
Ja. Aber du hast dich auf Sachen vorbereitet.
Aber ich wollte nur sagen, ich kann mir auch vorstellen, dass das Rätsel auch bleiben wird, weil das Geheimnis wird wahrscheinlich auch nicht verraten werden. Dann wird es ja jeder machen.
Genau. Und damit ihr aber alle dran bleibt, vielleicht lösen wir ein paar Rätsel ja gleich auch. Also hört weiter zu. Okay, Papa, du hast was vorbereitet.
Ja.
Wir haben jetzt quasi schon die Quintessenz der Folge, die haben wir jetzt gerade schon gebracht. Jetzt kommt, wie wir drauf gekommen sind.
Wir sind mal drauf gekommen. Also als erstes Mal, diese Raubpressung war natürlich jetzt auch nur jetzt nicht für die große Masse bestimmt.
Mhm.
Kann man sich ja vorstellen, wenn ich jetzt als der normale Musikkonsument, wie es so heißt, kaufst du eine Single und die LP.
Ja.
Der will jetzt von einem Künstler jetzt nicht
die falschen Töne
die 10. hören. Version ja, hören, ja. Die am meisten auch nicht das Beste ist, oder einen anderen Mix und
ja.
Kann man sich ja vorstellen, dass die Dinger jetzt auch jetzt nicht in Hunderttausende gegangen sind.
Ja, ja.
Am Anfang zumindest. Es gibt Ausnahmen,
ja.
Die natürlich dann sehr interessant sind. Aber als erstes wollte ich mal ganz kurz, habe ich dann bei der Recherche festgestellt, dass Mick Jagger und John Lennon, die beiden, kannst du jetzt nicht nachprüfen, aber die beiden sollen sollen selber große Bootleg-Sammler gewesen sein.
Von ihren eigenen Sachen?
Von ihren eigenen Sachen. Ich weiß wohl von John Lennon, als er dann in Amerika umgezogen ist, Ende 71, wohnt ja in New York und dann ist er in Los Angeles und so weiter, diese großen Städte, hat er dann Assistenten oder Leute beauftragt, die Plattenläden durchzustöbern nach Bootlegs. Weil er wollte unbedingt, also jetzt Beatles-Sachen, er hat sie richtig gesammelt, weil damals waren auf den Beatles-Bootlegs waren Live-Aufnahmen, USA-Tournee zum Beispiel, sind aufgenommen worden, oder Radioaufnahmen, hat er dann gesammelt.
Ach so, ich dachte, er wollte seinen eigenen Kram von zu Hause nicht mitnehmen, so weil er zu teuer ist mit dem Transport. Also kauft er sich die Sachen, die er zu Hause hat, im Original quasi als Bootleg irgendwie nach oder so. Aber wie war das nochmal mit dem Band, was ich vor 2 Jahren aufgenommen habe? Ach, hier.
Ich glaube, er wird wahrscheinlich auch kein, also in England wurde er dann, nee, der hat die Sachen dann, so richtig ging es ja auch los, erst richtig los so in den Anfang der 70ern.
Ja.
Also zu der Zeit, wo ich kann mir auch vorstellen, dass der damals in England in den 60er Jahren haben die, glaube ich, keine Bootlegs gehabt. Wenn er nicht gerade selber aufgenommen hat, die Radioshows, wo sie aufgetreten sind.
Ja.
Ne? Weil die BBC hat ja die Sachen ja nur ausgestrahlt. Dann wurden Ausschnitte, glaube ich, auf Platte gepresst für Radio Luxemburg.
Ah ja.
Ne? Aber der größte Teil ist einfach gelöscht worden oder brauchen wir nicht mehr.
Ja.
Ist ja in Deutschland auch gewesen mit vielen Fernsehsendungen.
Ja, BBC, also mein bekanntestes Beispiel ist die Serie Doctor Who von BBC. Da auch unheimlich viele Folgen, die weg sind, weil die Bänder noch immer neu überspielt wurden.
Ne, also kann man sich vorstellen, jetzt mit dem Beispiel Beatles Radioshows, kann man ja kurz, dass dann hier jemand aufgenommen hat und dass die Bootleger haben dann aus diesen Fansachen dann was gemacht. Und natürlich gibt es dann auch verschiedene Quellen. Einer hat ein gutes Tonband, einer ein schlechtes Tonband.
Ja, ja.
Kann man sich vorstellen, dass du auch, du kaufst einen Bootleger, die Aufnahme ist schlecht, eine andere Platte ist dann wieder besser, bessere Qualität.
Ja.
Also da ist ein Riesenmarkt gewesen. Ja. Und man muss ja dazu sagen, diese BBC-Aufnahmen, die waren natürlich, die Beatles haben ja dann, ich weiß nicht, bestimmt 50 Radioshows gemacht. Also Radio, also das waren praktisch so Interviews eigentlich. Und zwischendurch haben sie dann 4-5 Lieder gespielt.
Mhm.
Kann man sich vorstellen, wenn die haben bestimmt so 40-50 Sendungen gemacht, jeweils so 3-4 Lieder gespielt haben, da sind auch nochmal 120 oder 150 Lieder auf dem Markt.
Mhm.
Ist unglaublich, ne? Ist zwar dann meist immer dasselbe, She Loves You jetzt 10 Mal, ne? In jeder Folge haben dann She Loves You gespielt am Anfang oder das. Die haben aber auch Sachen gespielt, die sie nicht auf Platte rausgebracht haben. So alte Rock'n'Roll-Lieder aus dem Star-Club und so weiter.
Ja, ja.
Ne?
Okay, also, ja, oder andere Cover-Songs, die sie dann vielleicht mal gemacht haben.
Ja, wie gesagt,
also
Mick Jagger und John Lennon waren große Bootleg-Sammler.
Aber Mick Jagger jetzt auch sein eigenes Zeug? Oder weil der ist ja auch ein großer Blues-Fan? Hat er von irgendwelchen anderen Blues-Künstlern gehabt?
Kann natürlich auch sein.
Da stand jetzt so viel nicht drin.
Ich weiß ja von John Lennon, weil ich mal in irgendeinem Buch gelesen habe.
Ja, okay.
Dass er dann in New York dann Leute losschickte, Bootleg zu kaufen. Der war richtig stolz drauf und hat immer gesagt, das waren die besten Aufnahmen damals, wenn wir live gewesen sind. Das war richtig.
Ja,
ne?
Okay. So aus der Nostalgiebrille so hinaus. So.
Und er hatte auch, als er sich mit Paul McCartney wieder so ein bisschen vertragen hatte, hat er ihm sogar eine Platte geschenkt oder eine Kassette irgendwie was.
Ah ja.
Hat dabei geschrieben, hier Paul, unsere ersten Aufnahmen und so weiter. Er war auch ganz heiß hinter diese Decker-Aufnahmen. Das waren also diese...
Blackendecker.
Das waren die Aufnahmen vom 1. Januar 62, wo die halt gedacht haben, also das war ein Vorspiel für einen Plattenvertrag bei Decca in London. Aber daraus ist ja nichts geworden.
Ja, dann ist er denen aufs Dach gestiegen. Okay.
Ja, aber es ist wieder eine andere Geschichte mit den Decca-Aufnahmen, ist auch wieder eine ganze Sendung praktisch.
Okay, schreibe ich mir auf.
Ne, auf jeden Fall gesammelt. Das ist sehr interessant, waren auch, wie gesagt, Bob Dylan.
Genau, weil hatten wir darüber geredet, dass er sowieso nochmal eine Verwirrung gegeben hat, dass dann irgendein Auftritt von Bob Dylan irgendwie in so einer Kirche, oder nee, warte, Kirche, keine Ahnung, halt dann so genannt worden ist, obwohl es gar nicht da gewesen ist. Royal Albert Hall war aber gar nicht Royal Albert Hall, sondern was anderes. Und dann kam nachher so Real Albert Hall.
Das ist natürlich auch wieder der Nachteil bei diesen Bootlegs, die nehmen es auch nicht so genau.
Nö.
Die nehmen es mit den Titeln nicht so genau. Und den Auftrittsort nehmen sie auch nicht so genau. Und deshalb kann man sagen, dass man dann manchmal sogar Sachen zwei, dreimal gekauft hat, weil man denkt, oh, das ist ein anderer Ort und andere Lieder sind drauf, ne?
Ja.
Da ist man da reingefallen. Was du meinst, war dieses berühmte Roy Orbit Hall Konzert, was auf Bootleg erschienen ist.
Genau, aber gar nicht Roy Orbit Hall war.
Das war von 66,
so.
Ne?
Ja.
Das war aber nicht Roy Orbit, da war eine andere.
Ja.
Aber läuft heute noch unter Royal Albert Hall.
Ja.
Ne? Da sind halt so eine Sachen. Aber,
genau, also Bob Dylan gab es einiges, hast du gesagt.
Ja. Und zwar ist auch dann ganz berühmt geworden, der hatte ja einen schweren Autounfall gehabt, 66, und war dann über ein Jahr war der ja von der Bildfläche verschwunden.
Mhm.
Aber er hat trotzdem Musik gemacht. Und zwar mit 3-4 Musikern, die später hießen sie The Band. Damals hießen sie noch The Hawks. Da war so eine Begleitung von irgendjemand anderem. Und da hat er sich dann zurückgezogen. Der hatte, glaube ich, auch ein großes... Der wohnt ja in Woodstock. In der Nähe von Woodstock hat er gewohnt.
Ist einfach direkt da geblieben wahrscheinlich, ne? Ey, war ja später.
Deswegen haben sie damals auch gesagt, wieso kommt er nicht mal rüber bei diesem großen Festival? Der wohnt ja nicht weit entfernt.
Nee, der hat den die Polizei auf den Hals geschickt wegen einer Ruhestörung.
Kann auch sein.
Der hat dafür gesorgt, dass sie wirklich nicht in Woodstock spielen konnten.
Ja, auf jeden Fall hat der dann jede Menge Aufnahmen gemacht. Und die sind auch auf dem schwarzen Markt erschienen. Und da wurde auch fleißig bedient. Zum Beispiel, ich sage jetzt nur 2-3 Beispiele, die mir so spontan einfallen. Das ist Mighty Quinn. Das hat er dann Manfred Mann aufgenommen.
Genau, ja.
Dann gibt es einen Song, der heißt This Wheels on Fire, haben die Birds aufgenommen. Und dann hat die, okay, ich nehme an, diese Band hat den Song wahrscheinlich bekommen von Bob Dylan. Dieses Shall Be Released heißt das. Also jede Menge, und von 1968 bis 1969, jede Menge Bob Dylan-Lieder sind von Bootlegs. Ne, verstehst du, was ich meine?
Ja, ja, klar. Nee, ich habe bloß gedacht,
auch, dass du andere Artisten haben dann ihr oder andere Künstler haben das, sich daran bedient. Oh, der Song ist gut, gibt's noch nicht und den nehmen wir mal. Und sind auch teilweise auch Hits geworden.
Ja, ich habe bloß festgestellt, dass ich dich nicht oft immer zu Ende reden lasse. Deshalb habe ich gedacht, ich mache das jetzt mal bewusst. Aber das verwirrt dich nur. Okay, das ist gut zu wissen. Aber genau, also aber wenn das heißt, die sind jetzt als Bootleg erschienen. Wie muss man sich das vorstellen? In welchem, also welches Medium sind sie erschienen? Weil jetzt in den 60ern gab es ja noch keine CDs, Kassetten, gab es die da schon in den 60ern?
Ja, das waren hauptsächlich Schallplatten.
Also tatsächlich, also die sind wirklich gepresst gewesen als Schallplatten.
Frag mich jetzt nicht, wo die gepresst wurden. Anscheinend, muss ja jemand im Keller gehabt haben oder in so eine Fabrik oder so. Ich weiß, das ist halt ja wirklich. Nee, aber man muss sich das so vorstellen. Das ist einfach, die waren auch, wie soll man sagen, auch Anführungsstrichen jetzt auch nicht so hochwertig produziert worden.
Das wäre meine nächste Frage gewesen.
Okay. Also da war einfach nur so ein, wahrscheinlich nur so ein, war ein ganz dünnes Papiercover wahrscheinlich. Ich habe, was ich bis jetzt gesehen habe aus der Zeit damals, war wirklich nur, die Platte war.
Was du gesehen hast. Okay.
Also jetzt hier in Fotos. Also selber habe ich die
Fotos.
Sachen, natürlich, auf Fotos.
Ich glaube, das ist verjährt, aber sicherheitshalber sind es auf Fotos. Hast du das gesehen? Ja.
Auf Fotos. Auf jeden Fall.
Ach so, ich mache übrigens Anführungszeichen mit den Fingern.
Also billig produziert. Teilweise waren die Platten wahrscheinlich auch schlecht gepresst. Einfach nur eine Papierhülle drum. Aber vom Preis her, ich sag mal, kosten bestimmt halt 4- bis 5-fache einer normalen Platte.
Nein.
Also man musste bestimmt.
So ein Risikoaufschlag.
Sagen wir mal, eine normale Platte war damals in den 60ern, Anfang der 70er war so 19, 20 Mark, eine Langschiebplatte.
Was auch viel ist, muss man auch dazu sagen. Ne?
Also, das hatten wir letztens mal festgestellt. Ne?
Ja.
Man sagt immer, die Eintrittspreise waren in den 60er Jahren.
25 Mark für die
große,
Beatles.
Große Bands konnte man für ein Apfel und Ei sehen, aber wir haben festgestellt, wenn man den Preis richtig rumrechnet,
hat sich nicht so viel getan, ja. Nee.
Hat sich nicht sehr viel getan, unglaublich.
Ja. Nee, okay, aber so.
Also die waren sehr teuer.
Das heißt, man war fast 100 Mark los für so eine.
Ich sag mal wirklich 100 Mark, weil das auch jetzt auch. Man konnte ja nicht überall kaufen. Es gab bestimmte Stellen wahrscheinlich nur, auch dann, ich nehme an, auch in der Großstadt irgendwo.
Ja, und so viel waren davon wahrscheinlich auch nicht im Umlauf?
Nee, war auch nicht im Umlauf. Also das war schon, wenn man so ein Ding in der Hand hatte, das war schon. Da war man schon wahrscheinlich der König irgendwo oder für sich selber.
Ja.
Da hat man wahrscheinlich, auch wenn die Qualität schlecht war, Hauptsache man hatte jetzt irgendwas, was sonst keiner hat.
Weil man muss jetzt bedenken, gut, jetzt kriege ich die Tonbandaufnahmen jetzt mal außen vor gelassen, aber jetzt hast du ein Konzertmitschnitt, das ja schon nicht eine gute Qualität haben wird, allein der Mitschnitt an sich ja schon, und dann nochmal auf so eine schlechte Platte gepresst. Das war dann, muss ja, also quasi für die Leute, die 30.000, 40.000 Euro für ihre Hi-Fi-Anlagen bezahlen, muss ja der pure Horror gewesen sein.
Also du musst schon wirklich ein richtig großer Fan von einer Musikgruppe oder einem Künstler sein. Und
du willst wirklich, musst wirklich alles haben wollen. In so Richtung. Ja.
Ein Alles-Sammler.
Ja.
Ne? Also sonst kann man auch nicht vorstellen.
Ich könnte es ja fast verstehen, wenn man sagt, ey, bei dem Auftritt war ich dabei. Also aus dem Punkt zu sagen, so okay, das ist natürlich dann cool, so einen Mitschnitt zu haben.
Ja.
Aber, das ist dann, also wenn da jetzt nicht irgendwie nachher rauskommt, dass ein Skandal ist, dass sich dann zum Beispiel die Band dann irgendwie untereinander streitet in so 20 Sekunden oder so, und man das dann drauf hat, wüsste ich keinen Grund, weshalb man das haben will. Und wo hat man die Platten dann bekommen? Also, ich meine, sind die im normalen Geschäft verkauft worden? Auf Flohmärkten oder eher so nach dem Motto, ey, ich kenne da einen neben gewissen Mitteln verkauft, der die auch Bootlegs oder so.
Also ich bin zum ersten Mal auf sowas.
Hast du zum ersten Mal gesehen?
Das erste Mal gesehen. Das war Anfang der 80er, weil da bin ich auf einem großen Flohmarkt gewesen in der Großstadt Münster. Ich kannte immer nur so kleine und aber der in Münster, und da habe ich zuerst mal gesehen und auf Plattenbörsen, dass dann so Stände waren, dachte, jo, was haben die da für Sachen da, und war jetzt nicht nur Beatles und Rolling Stones und auch andere Künstler, von jedem kann man ja was kriegen.
Ja.
Alle, die damals so berühmt waren, was sind das für Platten, die kenne ich überhaupt gar nicht, ich kannte mich schon ein bisschen aus mit der Diskografie, aber wenn zum Beispiel jetzt hier auf einmal Rolling Stones live in Toronto 1970, so eine Langspielplatte steht da, so ein paar Bilder ist drauf. Also sah meistens auch wirklich wie selbstgemacht aus, die ganzen Sachen, ne?
Ah ja, okay.
Also so, die Fotos waren ein bisschen kopiert und alles.
Ja.
Und dachte, ja, was ist das denn alles dann, ne?
Da waren dann diese Kugelschreiber-Initialen, die manchmal Leute draufpacken, die waren drauf kopiert.
Ja, da war oder handgeschrieben drauf. Ne? Und dann hatte ich mich dann, und dann die Preise, ne? Wieso kostet die denn 50, 60 Mark, dachte ich dann, ne?
Ja.
Aber habe ich eigentlich die Finger von gelassen. Ein paar Sachen hätten mich wohl interessiert, aber bei dem Preis
ja.
habe ich doch die Finger von gelassen.
Gut, dass sich das abgehalten hat. Ja, komm. Runterhandeln wollte ja auch nicht, also habe ich es dann da liegen lassen.
Ja, runterhandeln wollten die auch nicht, weil war ja praktisch ja nicht gebraucht, weil ja Neuware, ne?
Ja.
Und da hat mich dann, im Nachhinein hat mir immer gewundert, dass sie das, ich wusste ja wohl, dass das halt ja keine offiziellen Sachen sind, dass sie einfach so verkaufen durften. Hat sich irgendwie keiner rumgeschert.
Ja, aber ich glaube, das ist das Problem, dass denn die Leute, also du hast ja manchmal Leute vom Ordnungsamt, die drüber gehen oder sowas, dass die halt auf sowas zwar achten, aber dann keine Ahnung davon haben. Also die achten auf andere Sachen, dann aber auch nicht unbedingt so sehr, wie man sich das wünschen würde. Aber, also nicht jedes Mal, sagen wir so. Aber ich glaube, dass das zu sehr Nische ist, in Anführungszeichen, als dass sie das sofort erkennen würden. Ja. Ich glaube, du müsstest jemanden, also wenn du beim Ordnungsamt arbeiten würdest, dann würden die 19 Leute rausgezogen werden. Es sei denn, hier für 5 Euro, hier kannst du mitnehmen. Ja. Also, hier, nimm die 2 und dann zisch ab.
Ja.
Nein. Aber ich glaube, dass das Problem ist, dass das nicht kann wird, es sei denn, du hast irgendjemanden, der sagt, ey, geh da mal rüber gucken, das sind alles hier so Bootlegs, das ist. Nämlich die nächste Frage. Inwieweit sind die Dinger legal? Weil du sprichst ja manchmal auch von halblegal.
Ja, mit diesen halblegalen.
Also ist erstmal eine Erfindung von Papa, ne, das Wort, glaube ich.
Ja, weiß man mir.
Ich glaube nicht, dass es im Duden steht.
Für mich war das auch rätselhaft. Aber als das CD-Alter begann, das war
CD-Zeitalter,
CD-Zeitalter, 86, wo es, also gab es natürlich auch schon vorher, ab 84, aber da hat so richtig losging, ich sag mal so 88, 89, da wurden jede Menge von diesen Sachen offiziell in Geschäften verkauft. Es gab 3, 4 große Namen, einer fällt mir jetzt gerade ein, Swingin' Pick hießen die.
Mhm.
Diese Plattenfirma, die brachte praktisch im Geschäft, konnte man die Sachen kaufen.
Warte mal, also das heißt, man konnte im Geschäft, in so einem Musikgeschäft, konnte man Bootlegs kaufen.
Ja.
Quasi versteuert.
Ob sie jetzt auch die Tantiemen abgegeben haben, das weiß ich
anders.
Nicht.
Anders. Hast du einen Kassenbon gekriegt, dafür, dass du einen Bootleg gekauft hast? Okay. Also es ist nichts, was jetzt irgendwie so ein findiger Plattenhändler oder so gesagt hat, komm, ich verkaufe die Dinger unter der Ladentheke, sondern
die wurden richtig
offiziell über die Kasse gezogen.
Ja. Piep. Das waren dann in Supermärkten, waren die teilweise in diesen Grabbelkisten drin.
Okay, krass.
Also jetzt in Supermarkt hier, Saturn und so, diese großen Plattenläden in Grabbelkisten. Ja. Also der Preis war ja schon mal sehr gesunken. Wenn man bedenkt, damals war, sagen wir mal, die Platte 50, 60 Mark.
Ja.
Und die CDs, die wurden praktisch, es gab Ausnahmen, aber im Prinzip Normalpreis verkauft. Mhm. Weil ja auch dieses CD-Hersteller noch günstiger war als
mit Platten. Ja, genau.
Man konnte ja praktisch zu Hause selber am Computer kopieren.
Ja, aber die Dinger sind ja auch rausgefeuert worden, so von den Maschinen bis zum Geht nicht mehr.
Ja. Ne, also das hat mich schon sehr gewundert, dass dann Sachen, die es damals, wo man dann wirklich auf die Suche gehen musste, dann konnte man, jetzt nicht alles, aber einiges konnte man doch kaufen. Da gab es eine Firma, die hieß Backtrax. Die hatte dann auch, habe ich auch ein paar gekauft. Da war von The Who Auftritte und von Paul Simon Garfunkel Auftritte außen und so weiter. Ne? War hauptsächlich Live-Sachen.
Okay, aber du weißt nicht, ob die Künstler irgendwie daran beteiligt wurden.
Das weiß ich nicht. Weil irgendwann waren die Dinger doch wieder verschwunden. Und ich kann mich noch ein bisschen ärgern. Da gab es eine, weil die war es auch nicht billiger, weil es auch viele CDs waren, von John Lennon. Der hatte ja mal diese, haben wir schon mal davon gesprochen, diese Radiosendung gehabt.
Ja, genau, hatten wir in
Lennon Tapes.
Vorher genau, diese Lennon Tapes drüber gesprochen, ja.
Und es gab eine CD-Serie von einer bestimmten Firma, die, da waren, glaube ich, ich weiß jetzt nicht mehr wie viel, aber ich sag mal, es waren so 10 CDs in einer Box.
Ja.
Und die haben sie dann, sah auch ganz, ganz angenehm aus. Und die wurden dann verkauft. Im normalen Geschäft.
Mhm.
War jetzt auch nicht billig, war wahrscheinlich auch 100 Mark oder so. Aber immerhin hat es 10 CDs. Aber irgendwann so, ich sag mal so Mitte der 90er, späten 90er war das Thema auch erledigt.
Ah, ich habe jetzt gerade mal geguckt.
Ja.
Dass, ich weiß nicht, hast du da noch mal weiter recherchiert wegen Swinging Picks zum Beispiel? Weil das Problem war wohl, also was sie wohl genutzt, als so Nutzer gemacht haben, war so ein Urheberrechtsding in verschiedenen europäischen Ländern, wo da das Urheberrecht nach 20 bis 25 Jahren ausgelaufen war.
Ja.
Und da haben sie quasi darüber dann die Sachen gepresst und verkauft und sowas.
Ja, aber wenn man
bedenkt. Und dann gab es aber tatsächlich dann Proteste, weshalb die dann halt verschwanden.
Ja,
ne? Also
ich hatte auch mit diesen 25 Jahren im Kopf. Aber wenn man zurückrechnet, 1989, 90, 25 zurück, dann ist man ja im Jahr 65 um den Dreh. Und aber die Aufnahmen, die verkauft haben, waren ja nicht von 65, die waren ja auch aus den 1780ern.
Aber auf jeden Fall waren Swinging Pick Records wohl die ersten, die dann irgendwie
kann
so
natürlich auch sein,
Sachen gemacht haben.
Ich weiß es auch nicht so.
Aber die haben wohl GEMA abgeführt irgendwann. Ne? So muss man auch dazu sagen, aber davon haben die Künstler nichts gesehen. Ich habe keine Ahnung, an wen sie abgeführt haben.
Ich glaube auch, das war auch sehr interessant, von denen habe ich auch, mein Bruder hat was gekauft von denen, war ja
genau.
Normale.
Und jetzt packst du, jetzt schickst du meinen Onkel vor, jetzt schickst du meinen Onkel mit
einem
Bein in den
Knast,
sagen,
ne? Es war schon komisch, dass da drauf stand, made in Luxemburg.
Genau,
und so
genau, die hatten ihren Geschäftssitz in Luxemburg gehabt, ja. Wurden aber in Deutschland gepresst, die Sachen.
Ja.
Aber die haben GEMA abgegeben. Es war wohl ein GEMA-Logo auf den CDs.
Ja, ist drauf, ja.
Aber da hat keiner was. Also anscheinend hat sich die GEMA das Zeug selber eingeheimst, haben sich weiterverteilt, weil die nicht wussten, wohin oder so.
Ich weiß auch nicht. Das war auf jeden Fall eine Zeit, wo man wirklich gute Sachen kriegen konnte für einen günstigen Preis.
Irgendwo beim GEMA-Hauptsitz unten im Keller ist so ein ganzer Tresor voll mit Gold. Was
aber irgendwann war es auch zu Ende, ne?
Genau, irgendwann war es zu Ende. Ich habe jetzt nicht alles weiter durchgelesen.
Ja, irgendwann war es zu Ende. Haben die wahrscheinlich dann gescheckt. Irgendwas ist da an dem Markt nicht richtig.
Ja. Okay, aber das sind halt quasi die Halblegalen, die du legal kaufen konntest im Laden, die aber eigentlich illegal waren. Das ist für dich
so,
halblegal.
Ja, so ungefähr, kann man sich das vorstellen. Ja, und interessanterweise ist das aber auch so, durch diese Raubpressung ist aber jetzt auch der normale Fan hat dadurch auch einen Vorteil gehabt.
Mhm.
Weil halt, es gibt Ausnahmen, zum Beispiel in Stones, so Live-Aufnahmen, die wurden unheimlich gut verkauft.
Mhm.
Und dann hat dann die Plattenfirma gesagt, verdammt nochmal, wenn die da Dinger gut verkaufen, dann die machen uns das Geschäft da kaputt, da bringen wir sie auch raus.
Oh ja,
Zum Beispiel jetzt, ein Beispiel von Rolling Stones ist dieses, erst ist dieses Live-Album von 1970, der Ja-Ja's Out, so heißt er, hat einen komischen Titel, sind aber Live-Aufnahmen von 1969. Diese große Tour, die dann leider am Ende da mit Altamont da ein bisschen auseinander...
Hatten wir auch schon mal drüber geredet?
Genau.
In unserem Frühwerk, da haben wir hier noch in der Küche aufgenommen.
Also ich kann mir vorstellen, ohne Bootleger hätte es diese LP gar nicht gegeben.
Ja, kann sein. Das kann, ne? Ja.
Und nochmal von den Stones, die hatten 1989 dieses große Comeback, Steel Wheels, dieses super Album, fand ich, ging auf Tournee und da gab es als CD gab es die, als Doppel-CD, glaube ich, oder Dreifach-CD und Vierfach-, Fünffach-LP in so eine schöne Box mit von Swing & Pick ein Konzert von Atlantik. Mhm. Komplett, aber komplett. Und das wurde so im Laden verkauft, wie ich schon sagte. Das haben die auch gemerkt. Verdammt nochmal, das ist aber nicht legal. Aber die haben bestimmt, die haben ein paar hunderttausend Einheiten verkauft davon. Und dann haben die, dadurch ist dann nachher diese CD Flashback erschienen, offizielle. Aber wir Käufer hatten vielleicht, ich habe mich auch schon ein bisschen gewundert, dass das jetzt nicht die Rolling Stones Plattenfirma ist, aber man konnte es so kaufen.
Aber was ich mich jetzt frage, wenn du sagst, okay, die Stones haben dann ein Jahr später quasi offiziell das Konzert rausgebracht, dann wird dann ja eine andere Aufnahme gewesen sein, oder? Weil dann haben sie anscheinend selber irgendwie aufgenommen oder sind sie hingegangen, haben quasi dann sich das Bootleg-Ding dann geholt und haben das dann rausgebracht.
Die haben es, ja, das weiß ich jetzt nicht, weil die Aufnahmen sind so gut gewesen.
Okay, die waren aber nochmal besser, die waren besser als die auf dem Bootleg.
Ja, noch ein bisschen besser noch, weil die noch ein bisschen bearbeitet werden. Aber ist auf jeden Fall, der Nachteil ist halt immer so, offiziell gibt es halt nie komplett.
Ja.
Das Album, die haben dann praktisch von der Tournee, von verschiedenen Auftritten, haben
okay,
die dann
aber,
die Songs genommen.
Okay, also,
aber so hast du aber von diesem, Anführungsstrichen, von einem Halblegalen, hast du ein komplettes Konzert gehabt.
Ah ja.
Ist ja auch interessant.
Ja, ja, klar. Also,
was aber damals, 1990 um den Dreh rum, nicht als Bootleg gehalten. Also ist ja nicht verboten gewesen. Man konnte es so kaufen in den Geschäften. Sogar bei uns hier in der Ecke. Und was auch wieder ein Vorteil war, mit der Zeit sind auch die Verpackungen besser geworden.
Ja, ja.
Die haben auch ein Poster dabei. Also man kann es kaum mehr unterscheiden. Früher war, wie ich schon sagte, Raubpressung, dünnes Papier, Platte ohne Etikett.
Ja.
Das hat sich alles geändert. War wunderschön. Ich glaube, die Platten waren sogar.
Ein Barcode gab, oder durchnummeriert oder sowas. Oder?
Das kann auch.
Da hatten sie Seriennummer
gehabt. Das so. Sowieso. Aber die gab es auch farbig und so weiter. Also sah sehr schick aus.
Gab Colored Vinyl Bootlegs.
Ja. Da muss man auch aufpassen. Viele, die waren ja auch sehr beliebt, Picture-Platten, Picture-Discs.
Gab es auch als Bootleg.
Die meisten waren Bootlegs. Also da muss man echt schon aufpassen, da kann man nur an dieser, es wird ein bisschen zu weit, an der Matrizennummer, wo ich schon mal erzählt habe, in der Auslaufrille.
Ja, was du mir erzählt hast. Also man muss sich vorstellen, man hat eine Schallplatte vor Augen und dann hat man dieses Label in der Mitte und dann außerhalb von dem Label, da ist häufig irgendwie was, das sieht aus, als wäre es eingekratzt worden.
Ja.
Weil es halt auch tatsächlich eingekratzt worden ist auf der Mutterplatte quasi. Ist halt, mal hat man da irgendwie so eine komische Seriennummer drin. Es gibt auch Leute, die machen ihre Initialen irgendwie mit rein und sowas. Aber das ist halt so quasi diese Nummer von der Mutterplatte. Und die hat man auch logischerweise halt auch auf der eigenen Schallplatte drauf. Und dieses, was so handeingeritzt aussieht, das ist die Matrizennummer.
Nee, und daran kann man dann erkennen, ob er jetzt in Anführungsstrichen eine echte ist. Oder
wieso, steht da dabei Bootleg oder was? Oder?
Nee.
Weil wie gesagt, das ist eigentlich nur so ein wirrer Zahlencode zum Teil. Nee, oder ist häufig nix?
Da steht meistens nix. Oder, ah, ja. Oder man muss sich erkundigen bei der Plattenfirma, ob die halt rausgebracht haben überhaupt.
Ja, ich weiß nämlich doch, da waren wir, war das letztes Jahr, auf einem Flohmarkt, da war auch so ein Stand, wo ich dachte, was sind das interessante so Auftritte, also auch von Nirvana oder sowas, irgendwie Radioauftritte oder sowas. Und da hast du gesagt, ja, nee, Nico, das sind Bootlegs. Mhm. Dann hat er gesagt, ja, macht Sinn.
Ja, hat er mir auch gewundert, dass er immer noch ist.
Ja, und die sahen nämlich wirklich, also außer, dass diese, also ich musste auch in dem Moment sagen, so von dem Preis, was aufgerufen worden ist, hat er gedacht, so, irgendwie wirkt das so ein bisschen billig, weil du hast nichts zum Aufklappen gehabt, sondern die war einfach nur drin, wobei hast du ja heute auch, ne, so ist es nicht. Aber die waren halt so, haben diese komische glossy Oberfläche gehabt.
Mhm.
Diese glänzende, weil so eine glänzende Folie quasi drüber geklebt war. Und
ja,
so.
Manchmal kann man auch, denkt man auch, ja, das sieht irgendwie also so gekünstelt
genau,
aus.
Genau, es wirkte irgendwie leer. So, das ganze Cover und die Rückseite wirkte leer. So, das ist halt das, was mir aufgefallen ist.
Was auch sehr, sehr gerne verbraten wird bei diesen Sachen, sind Interviewplatten.
Mhm.
Also, es gibt kaum offizielle Interviewplatten. Wenn du ihm was siehst, Interview von dem und dem und auch aus der Zeit so und so, da sind meistens alles Bootlegs oder damals hat die Alp legal und die werden, glaube ich, immer noch in diesen Grabbelkisten noch verkauft. Da ist ja wahrscheinlich auch kein Urheberrecht mit den Interviews, ich weiß es nicht. Sind auch nicht teuer.
Und ja, ist die Frage, ich glaube, da wäre dann eher der Radiosender, der irgendwie das Urheberrecht, glaube ich, daran hätte oder ja.
Da finde ja, ich immer
es
noch.
Es gibt also, bei journalistischen Sachen gibt es auch so irgendwie was in Richtung, ich weiß nicht, ob das Urheberrecht heißt, aber genau.
Ist ja auch so mit Dokumentation, also es ist viel Gequatsche, aber es von der Band selber ist da meistens keine Musik zu hören. Wenn mal Musik ist, dann ist das entweder eine Coverband oder was weiß ich, aber fast kaum Originalmusik.
Ja, es gibt ein David Bowie-Biopic, ich glaube Starman oder so was heißt das, da, die haben die Rechte an den Bowie-Songs nicht gekriegt. Das heißt, die haben ein Biopic, also eine Filmbiografie über ihn gemacht, ohne seine Musik zu benutzen.
Also jetzt wie gesagt, also die Bootleger haben teilweise einen Anschluss gegeben für die richtigen Plattenfirmen. Was hatten wir jetzt auch erzählt? Rolling Stones, paar Live-Sachen. Dann diese Basement-Tapes von Bob Dylan gab es dann 76 auch offiziell. Natürlich jetzt auch nicht alles, sondern, aber immerhin gab es ja dann als Doppel-LP.
Wann kamen die denn raus? Kamen die ungefähr zu der Zeit, wo er dann sich noch zurückgezogen hat oder war das Jahre später oder so, diese Basement?
Also war es jetzt offiziell?
Nee, die inoffiziellen, die Bootlegs.
Ja, die waren ziemlich schnell, also der hat ja 67, 68 aufgenommen, die waren ziemlich schnell auf dem Markt.
Also während er noch sich zurückgezogen hat, dann wäre natürlich die Dama gewesen. Dann muss irgendjemand dann, der dann da irgendwie gesessen hat oder da gearbeitet hat, dann einfach die Tapes rausgeholt haben und dann einfach weitergegeben haben oder so.
Deswegen, ich sage ja, ich weiß nicht, wie die...
Vielleicht er selbst.
Wie die an die Studiosachen
also,
kommen.
Also ganz ehrlich, ja. Bei Bob Dylan könnte ich mir vorstellen, dass er die Sachen selber...
Es gibt natürlich auch...
schön an seinem Management und Plattenvertrag vorbei, hat er sich die Kohle...
Es gibt natürlich auch Sprüche von Künstlern, die sagten, wenn man nicht verbootlegt worden ist, dann taugt man nichts.
Also so wie mit Parodie, ne?
Ich glaube, das hat auch Mick Jagger gesagt. Ja, ist doch gut, dass wir... Das heißt also, wir sind gefragt und die wollen jeden Scheiß von uns hören.
Ja.
Teilweise ist das ja auch Müll, Anführungsstrichen.
Ja.
Wenn du jetzt die 10. Version von dem Lied hast und du hast die Demoaufnahmen oder die haben einen Song, ist praktisch nur eine Session oder zum Warmspielen.
Ja.
Muss man das haben? Natürlich muss man das haben, ne? Oder will man es haben, ne? Wo man es haben muss. Oder man will es zumindest mal gehört haben.
Genau, ist halt die Frage, ob was dich dann daran stört, wenn es veröffentlicht wird. Klar, du hast zum einen diesen Punkt, ist es nicht sauber, ist es nicht das, was du haben willst, was veröffentlicht wird. Ne? Es genügt nicht deinen eigenen Ansprüchen und sowas. Und das andere Problem ist wahrscheinlich auch, okay, da verdient gerade jemand Geld mit dir und du hast nichts davon.
Das kann auch sein.
Wo ich jetzt sagen würde, okay, das ist jetzt, was heißt, klar, es gibt da einmal die Positionen, die sagen, okay, ja, der will doch nur irgendwie Geld damit machen oder sowas. Und dann gibt es aber halt, muss man auch sagen, jemand anderes macht Geld mit dir. So. Und das ist ja genauso wie so ein Ding mit Urheberrecht. Also gibt es auch so Leute, die haben halt ihren Namen geschützt, wo dann nachher heißt, ja, du willst doch nur Kohle verdienen. Ich möchte nicht um den Kohle damit verdienen. Ich möchte nicht, dass jemand anderes ohne meine Erlaubnis damit Geld verdient.
Das kann natürlich auch sein, ja. Aber,
ja, das ist ja...
Ja, ich weiß es nicht. Aber es gibt noch eine interessante Geschichte. Ohne Bootleger hätte es das rote und blaue Album der Beatles auch nicht gegeben.
Okay.
Die Bootleger, die hatten dann, also nach der Beatles-Trennung, hatten die eine Idee gehabt. Das war eine, ich will mir jetzt nicht so weit aus dem Fenster legen, ich habe es auch nie gesehen, nur vom Hören sagen, eine Dreifach- oder Vierfach-LP rausgebracht, die hieß Alpha bis Omega. Da war ein Zusammenschnitt von Beatles-Songs und teilweise auch Solo-Platten. Und die lief unterm Ladentisch unheimlich gut.
Quasi da war, ein großes Best-of oder was?
Ja, so ein großes, du hast das ja praktisch von 62 bis, weiß ich nicht, bis 70, 71 hattest du da praktisch ein schönes Best-of oder Greatest Hits-Album. Das lief auch gut.
Ja. Ja.
Und dann kam dann, das hat dann irgendwie dann auch der Alan Klein, der Manager von den Beatles damals, spitz gekriegt oder das bleibt da nicht aus. Und dann da ist dann die Idee entstanden, auch das offiziell zu machen.
Ich hätte jetzt gesagt, dass du da mit der Anthologie dass du das sagen würdest, ohne die Bootlegger würde es die Anthologie nicht geben oder so.
Anthologie,
weil da kann
ist,
ich mir nämlich,
hat auch damit zu tun.
Weil da kann ich mir nämlich vorstellen, dass einige Sachen von Bootlegern irgendwie also genommen worden sind oder so eine Richtung, weil du hast ja so Bänder dabei, wo du dich fragst, wo haben die Leute überhaupt her? Ja, also irgendwie von Star Club oder sowas, irgendwelche Sachen.
Aber bevor
Sachen
ich da
so.
Jetzt nochmal, kannst du gleich nochmal sagen,
okay.
Mir ist gerade noch eingefallen, dass Bootlegs in Anführungsstrichen war ja damals sehr teuer, konnte man sich auch nicht leisten. Aber als dann mit dem CD-Zeitalter, da wurde das auch für normalen Verbraucher, da haben wir mal so erschwinglich, war immer noch ein bisschen teuer, aber die Sachen wurden auch immer besser. Vor allem die Verpackung und vor allem waren die, will die jetzt die Bootlegger jetzt nicht in Schutz nehmen, dass das jetzt hier irgendwie gute Leute sind und so weiter. Die haben schon selber an ihre Kohle gedacht. Die haben auch viel für den Fan getan. Also jetzt hier jetzt in der Beziehung, dass die zum Beispiel, die fingen dann so an, auch schöne Boxen herzustellen.
Mhm.
Und die haben auch Sachen rausgebracht, die die Offiziellen nie rausgebracht hätten.
Mhm.
Zum Beispiel, weil die halt, die können ja zum Beispiel, die brauchen ja keine Rücksicht zu nehmen auf verschiedene Plattenfirmen. Zum Beispiel jetzt hier, wenn eine Band bei 2-3 Plattenfirmen gewesen ist in ihrer Hochzeit, ist ja keine Seltenheit, dann konnte man nie ein Best-of rausbringen, wo alle Hits drauf sind. Sagen wir mal, der erste Hit, der war bei der Plattenfirma und wenn dann, es kommt ein Greatest Hits-Album raus, ist ja immer zu Weihnachten meistens, ne? Dann fehlten die meistens ja, weil die jetzige Plattenfirma ja keine Rechte drauf auf die alten Sachen hatte. Also war, kurz gesagt, die offiziellen Platten waren meistens unvollständig. Aber diese Sachen, diese Bootleger, die konnten ja aus dem Vollen schöpfen, in Anführungsstrichen, die haben zum Beispiel dann alles rausgebracht aus der Zeit.
Mhm.
Die brauchten ja keine Rücksicht zu nehmen an Plattenfirmen. Die haben wir dann, sagen wir mal, hieß er ja zum Beispiel.
Ja, so, hätten sie eigentlich machen müssen, aber war denen egal.
Ja, so. Genau, ja. Ne? Die haben einfach aus einem richtig für den Sammler als Optimale rausgemacht.
Aber gab es denn bei den Bootlegs irgendwie so quasi so nach dem Motto, ey, das hat der Heinz Jürgen aus Aachen oder so gemacht, die sind richtig gut? Gab es da so quasi Art Galionsfiguren oder sowas, wo man sagen würde, ja, wenn dieses von dem gemacht worden, na, das muss, der muss ja gut sein oder so.
Ja, mir fällen jetzt keine Namen ein, aber es gibt.
Nee, musst du nicht, ich meine.
Auch.
Aber
es gab in Anführungsstrichen Helden, wo man sagte, wenn der die Sachen produziert hat, also, oder sagen wir, wenn der die gemixt hatte oder wenn der die zusammengestellt hatte, dann hast du eine super Sache gehabt.
So, da bin ich bereit, 80 Mark für auszugeben.
Ja, so ungefähr.
Ja.
Gab es.
Interessant.
Und wie gesagt, die hatten auch dann die Verpackung schön gemacht. Da hatten wir ein Fotobuch dabei, schöne Erklärung, wann das aufgenommen worden ist und wo das hergestellt ist. Waren natürlich auch Fehler drin. Ne, manchmal teilweise. Aber da muss man halt mit leben. Aber die Aufmachung war schön.
Aber ganz ehrlich, so oft wie du schon offizielle Beihefte korrigiert hast,
ja.
Macht das, glaube ich, auch fast keinen Unterschied mehr.
Und dann halt die Zeit von, ich sag mal, 88 bis Mitte der 90er standen die schönen Sachen auch im normalen Plattengeschäft oben drin. Dann hat man auch gedacht, oh, was ist das denn? Ne?
Ja, spannend. Okay, Anthologie. Weil das ist für mich so ein Box, wo ich persönlich sagen würde, ah, da ist richtiges Bootleg-Material drin.
Jetzt kommst. Das ist jetzt so, als dann die...
Oh, du hast dir den Zettel beigegriffen. Das heißt, ich bin auf dem richtigen Kurs.
Nee, Moment. Vor der Anthology der Beatles gab es ein Jahr vorher, ich glaube zwei Jahre vorher, gab es schon eine sehr interessante CD, die auch sehr gut gelaufen ist.
Also Bootleg-CD?
Nee, also eine offizielle. Okay. Und zwar hieß die Beatles at the BBC. Wir haben ja schon mal von den Radioaufnahmen gehört.
Ja.
Da waren, wenn man dann durchliest, das ist alles von Beatles, die Lieder kenne ich überhaupt gar nicht. Da waren ja alles nachgesungen. Waren glaube ich, nur die Eigenkomposition hat man ja erkannt. Aber über die Hälfte waren halt Sachen, die haben sie nachgespielt, nur für die eine Sendung.
Ja.
Die haben halt ihre Vorbilder waren ja, war ja natürlich Rock'n'Roll-Musik, haben die jede Menge Chabelle-Lieder gespielt und anderes.
Ja.
Das haben die dann veröffentlicht und die ging ab wie Zäpfchen, die Doppel-CD. Ich glaube, ich musste sogar in unserem heimischen Plattenladen sogar eine Woche warten, bis die nächste Ladung kam. Die erste war so ausverkauft, da war so überraschend gewesen.
Ja.
Und dann habe ich sie mir dann gekauft und dann steht dann immer so weiter. Dann fiel mir ein, Radioaufnahmen hatte doch schon Zwingend Pick auch schon mal diese schon mal rausgebracht, auch in einer schönen Box. Und was war dann? Waren fast dieselben Sachen.
Okay.
Die haben natürlich noch mehr drauf gehabt, aber da waren aber die von der Qualität her waren die sehr mäßig. Und diese offiziellen haben.
Also Swinging Pick Records hatte mehr drauf gehabt.
Hatte mehr drauf gehabt.
Aber dafür schlechtere Qualität als das, was jetzt. Okay.
Genau, war schlechtere Qualität. Und dann kamen auch die ganzen Artikel in der Zeitung. Und da stand auch irgendwo mal dabei: Ohne die Bootleger hätte es diese CD nicht geben können. Weil nämlich die Plattenfirma EMI hat sich an die Raubpresse gewandt. Weil die selber haben ja keine Aufnahmen mehr. Die BBC hat ja alles gelöscht. Also mussten der Witz, die Konkurrenz mussten sie praktisch anschreiben, ob die noch was hätten. Das ist auch interessant, ne?
Ja, ja. Okay.
Ist eine ganz komische Sache. Erst haben jetzt die Bootleger den offiziellen abgegrast und jetzt ist es umgekehrt. Jetzt wollen die offiziellen den Bootlegern das Wasser abgraben. Oder heißt das so, ne? Wasser abgraben, oder?
Ja. Oder ja, irgendwie. Ja,
und dann lief es sehr gut. Dann kamen die wahrscheinlich auf die Idee mit der Anthologie. Sage ich mal so.
Ja, weil dann doch ein Bedarf an so einem komischen Archivkram ist, ja.
Weil nämlich, ich glaube, du hast mich damals auch gefragt, ich habe auch die Liste gesehen von den Liedern, also wenn du jetzt schon so ein Bootleg-Sammler gewesen bist, dann hast du jede Menge schon gehabt.
Ja, genau.
Bis auf die neuen Sachen, die da neu aufgenommen hatten, du weißt ja da mit dieses von John Lennon.
Free as a Bird
und Real Life oder Real Love hieß er,
ja,
glaube ich.
Ja, irgendwie ein anderes, genau.
Ja. Die hatten sie dann, die waren ja neu, aber die Live-Sachen und diese Interview-Schnipsel und
das
so.
Das war eigentlich alles schon irgendwie
im
auf
Prinzip war alles
im
schon,
Umlauf.
Ich sag mal, zu 80% gab es schon im Umlauf. Das war jetzt nicht in der Qualität, aber es gab schon. Weil also jetzt sozusagen jetzt für jemand, der von Anfang an die ganzen Sachen so gesammelt hatte.
Vielleicht weniger interessant, dafür hast du es aber dann interessanter gemacht für die Leute, die nicht unbedingt auf diesem Bootleg-Markt sind, dann trotzdem.
Ja, und daran kannte man.
Also nicht mehr für die Hardcore-Fans, sondern für die Mittelcore-Fans.
Ja,
so,
aber weil ja die auch so gut verkauft worden sind, kann man ja sagen, dass diese Bootlegs doch nicht so, dass er doch mehr so ein Nischenthema gewesen ist.
Ja.
Denn wenn du jetzt, wie ich schon mal sagte, diese John Lennon-Box von der einen Plattenfirma, diese Lost Lennon-Tapes rausgebracht hatte, hatte auch, und eine andere gab es auch noch, hatten auch schon so eine 10-fach-CD von Beatles rausgebracht. Ich überlege gerade, wie die hieß. Ich glaube, die hieß Unsurpass Master, so also ähnlich. Irgendwie so hieß die.
Okay.
Volumen 1 bis 12 oder was. Und da waren auch schon jede Menge an frischen Outtakes und so weiter, die dann teilweise auch auf der Anthologie drauf waren.
Ah ja.
Ne? Also da, wenn du jetzt die Sachen schon gekauft hattest oder gesammelt hast, von Anfang an war jetzt so viel Neues auch nicht drauf.
Jetzt fallen die Bootlegs ja außerhalb von jeden Charts. Aber gibt es denn so irgendwie so Aufnahme, wo du sagen würdest, die ist so oft irgendwie gepresst oder veröffentlicht, also rausgegeben worden, oder die findest du auf jedem Flohmarkt irgendwie mal, wo du sagen würdest, okay, das ist so eine meistverkaufte Bootleg oder sowas an Inhalt? Oder vielleicht irgendwie meistverkaufte Band oder sowas, wo es die meisten Bootlegs von gibt oder so?
Also die meisten weiß ich nicht, aber ich sag mal so, Jimi Hendrix zum Beispiel.
Ah ja, okay.
Beatles und Bob Dylan, da sind wohl die Hauptkünstler, die. Und Rolling Stones mit den ganzen Live-Sachen und alles da.
weil die halt so viel irgendwie an Bändern irgendwie verballert haben bei ihren Aufnahmen oder weil so beliebt sind oder?
Ja, weil die auch viel gesammelt werden. Kann mir natürlich auch vorstellen, ich kenne mich ja mit den heutigen Gruppen nicht aus, weiß ja nicht, ob jetzt hier Nirvana wird wahrscheinlich auch jede Menge haben oder die Band, die du so gerne hörst.
Foo Fighters oder was?
Foo Fighters zum Beispiel. Haben
übrigens jetzt ein neues Single rausgebracht, muss ich noch anhören.
Aber ich glaube, das ist seit einigen Jahren nicht mehr so irgendwie, ne? Das hat so, ist halt immer noch so beliebt, ich weiß es nicht.
Ja, ich sag mal so, ich kann mir vorstellen, wenn das jetzt eine, wenn es jetzt eine Rückkehr gibt, weil du hattest ja, hatten wir auch jetzt im Vorgespräch einmal kurz drüber, also man muss jetzt sagen, wir reden immer kurz vorher dabei und dann muss ich Papa immer zurückhalten und sagen, ja, gleich, machen wir gleich, machen wir gleich, machen wir gleich, machen wir gleich. So, weil das vieles vorher, also eigentlich müssten wir das so machen wie die Künstler damals, wir müssen schon eine halbe Stunde vorher das Mikrofon laufen anmachen, lassen, ja. Laufen lassen. Plus eine halbe Stunde danach auch noch weiterlaufen lassen.
Ja.
Und die ganze Zeit mit uns mitnehmen oder so. Weil da kommen nämlich auch noch ein paar Sachen raus.
Ja, stimmt.
Aber
ein paar Sachen schon wieder vergessen.
Und ich weiß noch, in der Anfangszeit wolltest du immer, dass im Nachhinein nochmal darüber geredet wird. Aber dann willst du aber auch nicht, dass die Folgen so lang gehen. Also ja. Egal. Dass wir da kommen könnte, dadurch, dass, nehmen wir mit der 5 Euro ins Schweinchen, Sheeran zum Beispiel seit einigen Jahren jedes Mal eine Kamera laufen lässt, wenn er Sachen schreibt und aufnimmt und sowas, um halt für mögliche Plagiatsprozesse wieder gewappnet zu sein und nach dem Motto, ey, hier, guckt euch die 5 Stunden Material an, dann wisst ihr, dass ich den Song selber gemacht habe, ohne einmal in euren angeblichen Plagiatshof reinzuhören oder sowas. Dass sowas dann irgendwann auf den Markt kommen könnte, wenn irgendjemand dann ihm falsch auf die, oder jemanden falsch auf die Füße tritt oder sowas, dass er sagt, ja komm, ich baller das raus an Material.
Ja, aber das.
Weil das ist nämlich, glaube ich, tatsächlich so ein Punkt, wo du ja gefragt hattest, wie die Leute überhaupt an die Bänder rankommen. Ich kann mir vorstellen, dass es wirklich Mitarbeiter sind, die irgendwie da Zugriff auf die Sachen haben, die dann eben eine Kopie machen und dann sich irgendwie für gut Geld irgendwie dann irgendwie irgendwie verkaufen oder so.
Aber das Problem heutzutage ist ja, was heißt Problem? Aber die, es wird ja nicht mal so.
Das ist die Frage, wo es veröffentlicht wird.
Es werden ja nicht mal so viele Tonträger.
Nee.
Also Vinyl. Man sagt zwar jetzt, ist wieder im Kommen, aber es ist ja kein Vergleich mehr, was damals war. Also es gibt weniger Tonträger, nur Streamingdienste. Aber wenn man durchgeht bei Spotify und die ich kenne, da ist nichts mit Raubpressung drin.
Nee.
Einzige, wo man noch was kriegen könnte mit unoffizielle Live-Aufnahmen und vielleicht ein bisschen Studio-Outtakes, aber wäre ja bei YouTube.
Ich kann mir aber vorstellen, dass das wieder mehr wird in der Richtung, also was sowas angeht, wenn wirklich die Sache kommt mit, ey, wir machen so eine komische KI-Schranke bei YouTube oder so wegen Urheberrechtsverletzung und sowas.
Aber das ist gut, dass du mit KI vorbringst, das hätte ich jetzt fast vergessen, weil man jetzt unheimlich aufpassen muss, es wird ja.
Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst, ja.
Zum Beispiel, damals war ja interessant, ich sage immer, Beatles ist ja ein bestes Beispiel, boah, eine neue Version von dem Lied.
Ja.
Haben sie ausgegraben.
Ja.
Heutzutage muss man jetzt vorsichtig sein, ist das wirklich von Beatles oder ist das, hat das jemand zu Hause auch im Wohnzimmer gemacht?
Genau, Paul McCartney hat nie Toxic von Britney Spears gesungen.
Genau, und Mick Jagger hat auch, glaube ich, höchstens in der Badewanne oder in der Dusche Yesterday gesungen, aber das kann man jetzt überall finden.
Ja, ja.
Und das Gemeine ist ja, da steht oben drüber Sensation,
ja, ja.
Und so weiter. Ja. Und was auch schlimm ist, weil man ja auch durch KI kann man ja, konnten ja nur die im Plattenstudio mixen. Heutzutage kann ja jeder mit, ich weiß nicht, ich will jetzt den Namen nicht sagen, weiß ich im Moment auch jetzt nicht, oder kann man ja selber Spuren rausnehmen aus den Liedern.
Ja, ja.
Du kannst aus Mono Stereo machen.
Ja.
Und dann kann man natürlich auch dann versuchen, viele auch Geschäfte zu machen, sagen, hier, das ist ein neuer Mix von damals, obwohl er eigentlich jetzt erst hergestellt worden ist.
Ja, also theoretisch gesehen, klar, könnte das alles so funktionieren, ja.
Und das deshalb ist halt irgendwie jetzt jede Menge Fälschungen werden. Bin selber auch schon teilweise, habe ich gesagt, das kann doch wirklich nicht sein und dann tatsächlich, wenn man dann bei YouTube dann guckt man ja dann und an die ganzen Kommentare meistens steht auch bei, das war der.
Ja, okay, aber so. Irgendwann werden sich die Kommentare auch dahin verschieben oder tun sie zum Teil, dass alles, was in dein eigenes Weltbild nicht reinpasst, als KI-Fälschung bezeichnet wird, obwohl es echt ist. Ne, aber das ist halt.
Kann natürlich auch wieder sein, ne, aber.
So ein, ja, ein anderes Problem für, glaube ich mal, was für ein anderes Thema, wenn man irgendwas Akutes hat.
Also ein neues Thema ist das.
Nee, okay. Nee,
aber. Ja.
Genau, weil ich hatte ja gefragt, wie du erfolgreichste Bootlegs und sowas.
Ja, wie gesagt, da gibt es ja keine, keine Zahlen.
Ne? Ja, aber es gibt doch bestimmt irgendwie sowas, wo du sagst, ach, das Bootleg wieder. Also bei mir zum Beispiel, wenn ich jetzt Filme kaufe auf Blu-ray, dann habe ich immer so auf den Flohmarkt gehe, ach, schon wieder Inception. so nach dem Motto.
Ja. Ja, da sind aber jetzt, was das ist, natürlich jetzt hier auch wieder so eine Sache.
Wobei, oder anders gefragt, du hast gesagt, mit den, so wann war denn die Hochzeit der Bootlegs? Waren das die 80er?
Also wenn du jetzt mit den Halblegalen kommst, das war wirklich von 88 bis Mitte der 90er war die Hochzeit. Weil,
sieht man Bootlegs überhaupt noch auf Flohmärkten? Also gut, ich habe jetzt ein Beispiel genannt von letzten Jahr auf dem Flohmarkt, ne? Aber sieht man die überhaupt noch?
Also auf den großen und so. Was mich ja wirklich wundert, weil bei uns war ja auch immer ein Händler dabei. Und da haben wir da nicht sogar die Polizei schon gesehen, der vor ihm gestanden hatte und hat er den. Die haben alle CD-Stände abgeguckt. Alle, die auf dem Flohmarkt CDs verkauft haben und Platten, haben sie gefragt, ob das jetzt echte Platten, also jetzt offizielle Platten sind. Sind auch bei dem auch stehen geblieben. Und dann muss er denen anscheinend irgendwas erzählt haben und dann gingen sie auch so weiter. Aber trotzdem ist er nachher nicht mehr da gewesen.
Ja gut, ich glaube, da haben wir nachher herausgefunden, dass er noch was anderes gewesen
ist. Kann auch was anderes gewesen sein.
Ich meine generell so gesundheitlich, glaube ich, war bei ihm noch mal
was. Ach so.
Wenn es der ist, den ich im Kopf habe. Aber, das heißt also, wenn man jetzt heute auf den Flohmarkt geht, dann kann man immer noch auf Bootlegs stoßen.
Kann man noch stoßen, ja.
Du hattest einmal erklärt, anhand der Matrizennummer oder nicht vorhandenen Matrizennummer oder wenn da steht, hahaha, ich bin nicht echt oder so, daran könnte man eventuell Bootlegs erkennen. Und dann, dass sie zum Teil, wenn du ältere hast, dass sie ganz dünnes Papier ist, also so Single, ich würde erstmal sagen, so Single-Papier quasi um eine große 12-Inch LP sind.
Also,
woran kann man aber sonst, könnte man sonst erkennen, dass es eine Bootleg ist? Dass man das, was man jetzt kauft, nicht echt ist?
Das kann man eigentlich, wenn die Fertigung gut ist, kann man eigentlich nur daran erkennen, wenn man sich mit der Diskografie des Künstlers auskennt. Wenn man genau weiß, der hat dieses Live-Konzert selber nicht rausgebracht.
Also im Prinzip, okay, kann man sagen, also bei Live-Konzerten schon mal skeptisch sein, so an sich schon mal, bei Live-Auftritten. Und ansonsten einmal kurz Discogs rausholen und recherchieren. sind Bootlegs denn bei Discogs gelistet?
Die sind gelistet, aber dürfen nicht zum Verkauf angeboten werden.
Okay, und stehen da wahrscheinlich auch Bootlegs, irgendwie Bootleg oder so irgendwas dran, als Vermerk oder so.
Nur, das ist ja auch so.
Also zur Erklärung, Discogs ist ein große Plattform von Platten und CDs, also von Musik quasi, wo man halt dann auch Händler, Leute findet, die Platte verkaufen. Und das Interessante an Discogs ist halt, du hast dann jede Version extra aufgelistet. Mit den Unterscheidungsmerkmalen und sowas. Ne? Grünes Label oder so und so Label und ja, dann dem Jahr und stimmt, Press und so.
Ja.
Also es ist nicht die übersichtlichste Seite, muss man dazu sagen. Ich finde sie total unübersichtlich. Aber wenn man ganz genau wissen will, woran man das und das erkennt, dann kann man das nutzen. Und ich glaube, viele Leute auf Flohmärkten finden das nicht so toll, viele Händler. Dass dann Leute, ich guck mal eben auf Discogs haben, Mist.
Ja, Händler weniger. Als Kunde ist man auch nicht so gern. Wenn der Händler nach Discogs guckt, dann sieht er auch die Preise. Ach so,
ja, okay. Ja.
Ne, dann denkt man auch, ja, der will jetzt ja für die Platte 20 Euro haben, weil die bei Discogs oder bei eBay 20 Euro kostet.
Ja, okay.
Ne?
Ja, das stimmt.
Normalerweise würde der die für 1 Euro verschrammeln. Es kommen die auf die findige Idee, mal bei eBay nachzuschauen, wie teuer die da haben wollen, die Leute.
Ja, ja.
Wie gesagt, haben wollen oder angeboten wird, aber ob die auch dafür verkauft werden, die Sachen, ne? Für den Preis verkauft werden, ist eine andere Sache.
Ja.
Und Discogs ist, finde ich, ist eigentlich sehr teuer.
Okay.
Also da kann man wenig Schnäppchen machen.
Mhm.
Weil du hast auch den Nachteil, du weißt nicht, wie die Platte aussieht.
Ja, stimmt, die haben ja keine Fotos drin, die haben ja höchstens, ja.
Die kannst du dann höchstens, musst du dann den anschreiben, möchte gerne ein Foto sehen, aber
ja.
Du weißt ja da mit dieser Benennung, mit der Zustandbenennung,
ja.
Very good, kann alles sein.
Da hatten wir ja mal auf einem Plattenbörse, hatten wir mal ein Gespräch mit unserem Nachbarn da gehabt, so einem Standnachbarn, der gesagt hat, ja, wenn man auf englische Platten stößt, auf englische Händler, dann muss man immer eine Stufe nochmal runtersetzen.
Ja.
Also wenn die sagen, near mint, ja, höchstens very good.
Ja.
So, wenn man Glück hat.
Das ist auch wieder von,
ist dann so ein bisschen die Schwelle, so diese Toleranz ist noch eine andere als bei uns.
Ja, die nimmt nicht ganz so genau.
Okay, das heißt also, außerhalb von offiziellen Alben, also wenn es irgendwie heißt, so BBC, also Radioauftritt das oder so, oder kompletter Live-Auftritt davon, von diesem einen Auftritt, dann schon mal kurz skeptisch sein und mal drüber nachdenken und ja,
ich weiß halt auch gar nicht, wenn man jetzt also jetzt sich ein bisschen auskennt mit der Diskografie eines Künstlers, sagen wir mal jetzt hier, wer ist denn jetzt im Moment, jetzt in deinem Fall, sagen wir mal mit den Foo Fighters oder mit Ed Sheeran, kennst du dich auch aus?
Ja, da
wenn du da auf einmal jetzt eine LP von ihm oder eine CD von ihm siehst, wo drauf steht live in Hamburg.
Ja, ja, das weiß ich
dann
sofort, das kann ich sagen.
Sofort die Leuchten auf. Oder es steht Studio-Outtakes, unreleased und so weiter,
ja.
Unveröffentlichte Aufnahmen.
Also, ja, ja, klar. Okay, so wenn da so ein paar Schlagwörter sind, wo man denkt, okay, unveröffentlicht, warum ist das hier veröffentlicht?
Ja, also jetzt hier,
unveröffentlicht. Also man kann sagen, okay, wenn ihr da steht und ihr habt die Platte oder die CD in der Hand und irgendwas kommt euch seltsam vor, dann ist es wahrscheinlich auch seltsam.
Vor allem dann, wenn das eine andere Plattenfirma ist. Man weiß ja, dass, ich sag mal,
Ed Sheeran. Ja, das glaube ich nämlich nicht, dass es so viele Leute wissen. Also klar, ich weiß, worüber Ed Sheeran seine Sachen veröffentlicht.
Ja, okay.
Aber
also man, wenn man jetzt überhaupt keine Ahnung hat, ist natürlich alles schlecht, ne? Aber was ich jetzt in Anführungsstrichen gemein finde, wenn diese Raubpresser Sachen nachpressen, die es schon mal, die offiziell gegeben hat, zum Beispiel, es gibt ja Schallplatten von allen Gruppen, die sehr selten sind. Zum Beispiel jetzt, ich sag mal, von der Krautrock-Szene zum Beispiel.
Ja.
Da gibt es ja Bands, die haben wahrscheinlich Platten, es gab ja damals Tausende von Bands und Bands, wir haben eine LP rausgebracht, die dann vielleicht nur 1000 Mal verkauft worden ist. Und wenn man jetzt ein Original haben will, bezahlt man dementsprechend. Oder jetzt hier von Beatles, kommen wir wieder auf Beatles und Rolling Stones. Es gab eine Zeit lang mal so Buchclub-Pressungen. Die wurden dann nur in bestimmten Buchclubs verkauft. Minimale Anzahl, vielleicht ein paar tausend Stück. Die wurden dann halt dann nur, die hatten eine Lizenz bekommen. Ich weiß, sag mal, für ein halbes Jahr oder ein Jahr durften sie was rausbringen. Und diese Sachen, die werden auch sehr gerne gefälscht. Und
genau.
Wie sollen wir jetzt als Normalverbraucher, wenn man dann diese Platten dann in 60er-Jahre-Platten, ein kleiner Tipp, wenn die super aussehen, das kann kein echtes sein.
Genau, und noch mehr Tipps zu dem Thema hast du in einer Folge erwähnt, die wir für die Podfluencer gemacht haben. Die könnt ihr sowieso sowohl bei den Podfluencern hören, als auch bei uns. Die heißt Vorsicht, Falle und zum Thema Fehlkäufe. Und da hast du nämlich genau erklärt, ab welchem Moment man so ein dickes Fragezeichen auf der Stirn haben sollte, nach dem Motto, ist das so richtig oder ist das nicht so richtig? Und hast du noch was zu Bootlegs?
Nee.
Perfekt. Denn damit können wir die heutige Folge einfach enden lassen. Also wir haben, Papa hat doch noch
ganz
was.
Ganz kurz nur. Weil halt,
okay, wenn die Folge aber länger geht als sonst, dann ist es nicht meine Schuld, sondern es ist deine.
Also für, das ist aber jetzt nur was für die speziellen Alles-Sammler-Fans. Da gab es sogar eine Zeit lang in den 80er Jahren Kataloge.
Nein.
Es gab Kataloge von
Bootlegs. Nein.
Da konnte man,
es gab so eine Art Otto-Katalog für Bootlegs.
Genau.
Konntest du auch da anrufen und dann bestellen?
Bestellen nicht.
Schade.
Bestellen nicht, aber man konnte nachschlagen, was es gibt auf dem Markt.
Okay.
Das war von Fans für Fans gemacht.
Okay.
Damit man dann auch, wie soll man schön sagen, nicht auf die Schnauze fällt, stand auch dabei, da die Finger weg, schlechte Qualität und so weiter.
Ja, okay. Ja, ich meine, gut, solche Leute sind organisiert, ne? Muss man den auch lassen. Also das ist okay. Ja, Gut.
Also, und in guten Diskografien von diesen Hauptbands, Beatles, Stones und so Who, die manchmal auch nicht, steht dann die offizielle Diskografie drin und auch so eine, einige Seiten auch interessant in Bootlegs, die man eventuell auch haben könnte oder haben sollte.
Das stand als, bei den offiziellen.
Ja.
Okay, witzig.
Das ist echt manchmal alles ein bisschen kurios, aber Kaufempfehlungen für Bootlegs. Steht jetzt nicht dabei. Man sollte, steht auch immer dabei, man soll es nicht kaufen, aber die haben die besten, also immer der zeitgemäß, die besten haben sie immer aufgeführt.
Das ist, also okay, also mal sind sie dagegen, dann sind, haben sie nichts, also okay.
Ja, also dagegen, da ist ja der Buchverlag, da ist ja von der, die jetzt die Band, an die, also jetzt eine, die Geschichte da erzählen. Also
okay.
Die Diskografie
okay.
erzählen.
Ach das, okay, die so, okay, verstehe.
Ne, die machen dann die, haben auch dann ein paar Bootlegs aufgezählt.
Okay. Ja, deshalb Augen auf beim Plattenkauf.
Ja, Augen auf beim Plattenkauf, das stimmt.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann könnt ihr das gerne machen, denn wir haben nicht nur diese Folge aufgezeichnet, sondern wir sind seit über 2 Jahren im Geschäft, Papa. Seit über 2 Jahren machen wir Podcast. Das heißt also, wenn ihr jetzt heute neu dazugestoßen seid, weil ihr gedacht habt, oh, ein interessantes Thema, hört euch auch die anderen Themen an, über die wir schon mal gesprochen haben. Ihr könnt überall anfangen. Wir haben eigentlich noch keine zusammenhängenden Sachen oder sowas irgendwie veröffentlicht. Folgt uns auch gerne auf den Podcatcher, den ihr gerade nutzt, oder die Streaming-Plattform, die ihr gerade nutzt. Überall könnt ihr irgendwie so ein Sternchen machen oder ein Herzchen oder auf hier folgen klicken. Und dann, wenn die Glocke noch dabei ist, auch noch gerne die Glocke aktivieren, weil dann verpasst ihr keine neue Folge, die erscheint. Folgt uns auch gerne auf unseren Social-Media-Kanälen @papas.musikgeschichten. Ihr habt heute schon gehört, Papa ist da nicht, aber ihr könnt mit mir quatschen. Wenn ich irgendwas nicht weiter weiß, dann frage ich auch Papa, so ist es nicht. Oder ich denke mir Sachen aus, ist auch mal wieder spannend. Schreibt uns auch gerne eine Mail an papas-musikgeschichten@gmx.de. Und vergesst nicht, uns weiter zu empfehlen. Und damit war es wieder mit Papa erzählt aus der Musik. Und wir wünschen euch einen schönen Herbstabend oder falls ihr uns irgendwann anders hört, Frühling, Morgen, Sommer, Tag.
Auf Frühling dauert noch ein bisschen.
Winter, Nacht. Tschüss.
Ciao.